Wir haben KünstlerInnen, wo ich knallhart sage, du bist so gut, dir fehlt vielleicht noch ein bisschen wirtschaftliches und effizientes Arbeiten, aber dieser Job, den du bist eigentlich schon Berufsmusiker, du verdienst nur noch kein Geld damit und da gibt's Stellschrauben.
Das sagt Erik Lubadel. Er ist selbst Musiker, Unternehmer, Manager und Berater. Und obwohl er in seiner Karriere nicht den einen großen Scheitermoment hatte, hat er in seinen Jahren in der Musikbranche gelernt, dass der Traum vom Musikerdasein unerfreulich oft auch mit dem Scheitern verbunden ist. Mit gefloppten CDs, mit leeren Konzerträumen und geplatzten Verträgen. Heute ist er immer noch als Musiker aktiv, vor allem aber hilft er anderen MusikerInnen mit seiner Firma Mittelgrün Reisen dabei, nachhaltig erfolgreich zu sein und sich eine Karriere aufzubauen. Wie also schafft man den großen Durchbruch? Darum geht's in dieser Folge vom Flopcast. Ich bin Rabia Schlotz. Hi.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.
Erik Lubadel ist mit der Musik aufgewachsen. Von klein auf an spielt er Instrumente. Mit 16 hat er einen ersten Plattenvertrag. Später geht er als Musiker auf Europatournee. Und auch heute noch, mit 33 Jahren, ist er der Musik und der Bühne treu geblieben. Und das, obwohl Scheitern in der Musikbranche eher die Regel als die Ausnahme ist. Wie man in diesem Business erfolgreich sein kann, das bringt Erik Lubadel mittlerweile mit seiner Agentur auch anderen MusikerInnen bei. Und ein paar Einblicke gibt er jetzt bei uns hier im Flopcast. Schön, dass du da bist. Hallo Erik.
Hallo.
Erik, du bist seit vielen Jahren Berufsmusiker, kennst die Branche, die guten und die schlechten Seiten. Und du sagst, MusikerInnen haben im Alltag ganz viele Momente des Scheiterns. Was genau meinst du damit?
Ja, auf jeden Fall. Also es liegt ja in der Natur der Sache, dass wenn man mit Kreativität arbeitet und mit im Prinzip mit seiner Seele, die auf die Bühne kommt oder die in die Öffentlichkeit kommt, dass man da eine hohe Sensibilität hat. Das ist geradezu dazu prädestiniert, eben auch eine emotionale Haltung zu vielen Dingen zu haben. Mhm. Und ja, es ist wie in jeder Branche, wer das wirtschaftliche Prinzip dahinter versteht, mit anderen Worten, um es blöd zu sagen, wie man Geld verdient, der hat eben immer einen Vorteil. Das ist in jeder Branche so. Und das ist die Erfahrung, die man da auf jeden Fall nennen kann oder die man mitbringen kann, ist, dass der wirtschaftliche Kontext und auch das effiziente Arbeiten hinter dem Beruf, das den oftmals ja andere machen. Das heißt also die Musikindustrie als solche. Und das ist ja der Punkt, warum wir auch Mittelgrün Reisen, die Firma damals gegründet haben oder den Grundansatz eben dann auch Artists oder KünstlerInnen zu zeigen oder zu helfen, wie sie viele Dinge zumindest selbst machen können. Das funktioniert nicht immer. Aber also viele infrastrukturelle Dinge kann man selbst machen und kann so das Scheitern oder zumindest die Fehlschläge, ein paar Fehler sollte man immer machen, sonst lernt man ja nichts, aber viele Dinge, die nicht sein müssen, kann man damit ein bisschen präventiv bearbeiten.
Das heißt, wenn man Musiker oder Musikerin sein will, dann muss man sich zwangsläufig nicht nur mit seinem Instrument oder seiner Stimme und seiner Kreativität beschäftigen, sondern auch mit tatsächlich Business.
Genau. Also wie im Schauspiel auch, es gehört nicht nur gute Improvisation und eine gute Mimik und Gestik dazu, sondern manchmal muss man auch einfach den Text lernen.
Du hast eben schon deine Firma angesprochen und wir werden auch gleich ein bisschen konkreter noch darüber sprechen, wie andere MusikerInnen dabei unterstützt werden können, eben diese Scheitermomente, von denen du sprichst, zu überwinden. Zunächst aber wollen wir mal ein bisschen über deinen musikalischen Werdegang sprechen und wir fangen mal ganz vorne an. Ich habe ja schon gesagt, du bist eigentlich schon immer mit Musik aufgewachsen und im Vorgespräch hast du erzählt, dass du schon mit 16 einen Plattenvertrag hattest. Also dieser Traum Musik, das scheint irgendwie was zu sein, das hat dich schon lange begleitet und du wolltest ja auch eigentlich immer davon leben, ne?
Genau, das war im Prinzip der Ausdruck, den ich als Kind oder als Heranwachsender immer gesucht habe. Ich komme aus einer Familie, meine Mutter ist zwar auch kreativ und hat auch früher im Chor gesungen und solche Sachen, aber ich bin eigentlich aus einer Familie, die diesen Kreativbereich so gar nicht vorgelebt hat oder viel Unterstützung bieten konnte oder viele Wege.
Also nicht die klassische Künstlerfamilie.
Genau, ich hätte sicherlich in irgendeinen Handwerksberuf einsteigen können, den ich dann auch irgendwann mal gelernt habe, aber im Prinzip nur, um die Eltern zu beschwichtigen. Aber sagen wir es mal so, es hat alles angefangen mit eigenen Texten, mit, ich sag mal, Gedichten, mit dem Deutschunterricht, der mir immer mehr Spaß gemacht hat als alles andere. Das heißt also viel mit der Sprache sich zu beschäftigen. Mhm. Und irgendwann war dann die Frage, wie kann man jetzt den Text, den man da hat, farblich irgendwie gestalten? Und da war die Musik natürlich sehr naheliegend. Und ja, irgendwann kam dann halt die erste Gitarre und der erste beste Freund, der dann auch gesagt hat, er will irgendwie was machen. Der war dann sehr ambitioniert und hat dann das Schlagzeug sich gesucht. Ich habe mir die Gitarre gesucht und so hatten wir die erste, in der Grundschule schon das erste Musikprojekt zusammen.
Also da, wo andere zur Blockflöte greiften, hast du schon zur Garagenband tendiert.
Genau, wir hatten damals hier so einen Jugendclub, das Music College, die Musikfabrik heißt es heute, oder es gibt es noch. Mhm. Das Music College damals war quasi ein Proberaum und so ein bisschen Jugendclub in einem und da haben wir halt angefangen. Habe ich ewig nicht dran gedacht, jetzt durch den Podcast hier denke ich wieder dran. Der hieß Bernhard und der war quasi dafür dort zuständig. Der war also quasi Sozialarbeiter, wenn man das so wahrscheinlich so in Erinnerung bringen kann. Und der hat damals selber Gitarre gespielt und hat dann gesagt, komm, wir machen eine Band. Und dann, genau so hat das angefangen. Dann kam irgendwann die erste mit der vierten Klasse, der Übergang dann aufs Gymnasium, kam dann irgendwann mehr Musiker dazu. Mhm. So habe ich das dann so bis zur 5., 6. Klasse getrieben. Und ja, dann so 15, 16 hatten wir dann das erste, sagen wir mal, das erste Projekt, wo ich auch gemerkt habe, dass es tatsächlich auch über Erfurt hinaus, über Thüringen hinaus auch Interesse danach gibt oder dass man da auch Möglichkeiten hatten. Wir haben dann, glaube ich, in Leipzig gespielt, in Chemnitz, mal in Frankfurt, glaube ich. Und dann kamen so die ersten Gespräche auch schon. Das war damals mit einer Sängerin, die später dann tatsächlich bei The Voice of Germany relativ weit gekommen ist. Mhm. Nee, nicht bei The Voice, sorry, bei X-Faktor. Und jetzt auch in einem Duo ist und da Fernsehauftritte regelmäßig hat. Okay. Und die hatte damals eben eine sehr gute Stimme, eine sehr gute Bühnenperformance und irgendwann hat es dann so ein Indie-Label aus Hamburg entdeckt. Mhm. Und dann haben wir den ersten Vertrag, mich mit meinen Eltern damals hochgefahren, noch minderjährig, und habe den Vertrag unterschrieben. Ja. Und dann haben wir erste EP irgendwie gemacht und dann hat sich erstaunlicherweise das Label auf einmal aufgelöst, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie Lunte gerochen und dachte mir, okay, jetzt musst du da wirtschaftlicher rangehen, jetzt musst du überlegen, wie kannst du dir dieses, sagen wir mal, diesen Griff, den man so in die Branche auf einmal hatte, wie kann man sich das erhalten? Mhm. Und seitdem hat man eben immer wieder Bands gehabt, die in gewisser Art und Weise natürlich auch kreativ waren und auch viel Output hatten, sowohl auf der Bühne als auch dann im Studio. Aber für mich war eigentlich immer so die Aufgabe, zum Gitarre spielen auch noch quasi mich um Rechnungen, Technik Rider schreiben, Verträge schreiben, mit Veranstaltern telefonieren und später dann, also am Anfang war das ja noch alles CD. Ich komme ja aus einer Zeit, wo teilweise die Schallplatten schon langsam aufgehört haben und die CDs dann das große Ding waren, die man dann live verkauft hat. Da war von Spotify und so noch gar nicht die Rede, aber ich kann mich erinnern, so die ersten Wege der sogenannten Musikdistribution, also Vertriebsarbeit, dann eben auch schon mit 500 Scheiben, die wir dann irgendwie zu Saturn, bei Saturn hingestellt haben. Ich glaube, die sind heute noch im Lager. Aber sowas halt zum Beispiel, ne? Also kam halt viel dann und irgendwann hat sich dann auch die Branche ein bisschen für mich erschlossen, sage ich mal. Mhm. Ja, und dann war es, meistens ist es dann in so Bands so, dass es oft, also einen meistens gibt, der sich dann um diesen ganzen Kram kümmert, um den sich kein anderer kümmern möchte. Und ich war Gott sei Dank auch noch einer, der dabei Spaß hatte.
Das hatte gerade so einen, ich finde, so einen nostalgischen Anklang, wie du das mit diesen CDs erzählt hast. Also wir sind gleich alt, sollte ich vielleicht zur Transparenz sagen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie viel Zeit ich bei Müller in dieser CD-Abteilung verbracht habe. Und dann ist man so jedes Regal so durchgegangen, klack, 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 habe ich, brauche ich noch. Das kennt man ja heute gar nicht mehr. Wobei ich letztens im Müller war und das sieht noch genauso aus. Also irgendwie sind CDs immer noch...
Ja, und Schallplatten stehen auch wieder dort.
Ja, genau, also, das stimmt.
Eine Abteilung. Ja, also das sind so Sachen, ne? Man ist dann irgendwie früher, weiß ich noch, da sind wir da mal hingegangen und haben uns dann CDs rausgenommen und da gab es noch jemanden, der war quasi so der Saturn-DJ und der hat dann immer, durfte die CD dann immer einlegen. Mhm. Und ja, da habe ich auch meine ersten CDs gekauft. Aber da war dann eben auch schon damals ein regionales Programm, was der lokale Handel hier hatte, wo dann eben Bands aus der Region ausgestellt wurden, so auf Kommissionsbasis. Und da standen wir dann eben. Und da wusste ich noch nicht davon, dass man eben dann auch einen Code braucht und da irgendwie eine Lizenz und so weiter. Mhm. Das kam dann alles erst später. Damals war noch so die Zeit, wo die GEMA und die GVL ganz böse war für uns. Ja, das hat sich dann alles entzaubert irgendwann, wenn man da so die ersten Kontakte macht und Gespräche führt.
Das ist ja eigentlich eine interessante Entwicklung, weil es hätte ja auch ganz anders laufen können. Du hast gesagt, ihr hattet dann so mit 16 den ersten Plattenvertrag und kurz darauf geht dieses Label pleite. Ich meine, das war ja schon dieser erste große Scheitermoment. Also ich kann mir vorstellen, dass viele andere da gesagt hätten, ja gut, dann soll es halt nicht sein, dann mache ich jetzt halt was anderes.
Das war auch so, haben auch zwei aus der Band damals gemacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch Musik machen, aber die Sängerin ist dann irgendwann weiter. Ich hatte noch ein Folgeprojekt mit der Sängerin, so ein Funk-Soul-Projekt, mit dem wir dann auch wieder ganz gut getourt sind, bis zum gewissen Zeitpunkt. Und dann, ja, hat man dann eben sich teilweise aus den Augen verloren, aber sie habe ich dann später eben beim Fernsehen, ich war ja dann auch als Fernsehmusiker unterwegs, habe ich sie dann wieder getroffen. Und das war natürlich wie früher. Aber klar, das sind so Momente, wo auf jeden Fall, ich sag's mal so, die Motivation auf der Strecke bleibt, weil diese Künstlerseele, die wir damals hatten, da noch nicht wirklich große Kontakte gemacht und so, die ist natürlich dann so ein bisschen schon angekratzt und fragt sich natürlich, kurzer Hint dazu, also das ist heute noch viel schlimmer, als das damals vielleicht war, weil da eben jetzt noch Social Media und die ganzen Fake-ZuhörerInnen und Fans quasi dazukommen. Die ja nicht realistisch, einfach ein realistisches Bild
darstellen. Also du meinst, dass man sich solche Klicks kauft und dann...
Nee, ich meine tatsächlich, also das, was eben über TikTok oder so dann... ich habe eine Künstlerin, mit der wir arbeiten, die hat auf TikTok sehr, sehr viele Follower. Und dann heißt es da Follower? Also,
keine Ahnung.
Auf jeden Fall Zahlen. Und man muss halt irgendwo, das war damals ja noch weitaus beseelter, unser Empfinden dafür, dass man eben da jetzt eine Platte gemacht hat und das Zeug irgendwie niemals jemand hören wird. Und klar, war das damals auch schon so ein Punkt, wo man dann gesagt hat, naja, toll, war ja klar, dass das nicht klappt. Aber heutzutage ist halt dieser Ansatz von, mit Musik kann man eh kein Geld mehr verdienen und ist alles die böse Industrie und so. Das war damals noch nicht so in unseren Köpfen wie heute, das vielleicht bei vielen Künstlern ist.
Trotzdem hast du noch zwei weitere Ausbildungen gemacht. Das klingt so ein bisschen nach, falls es nicht klappt, habe ich noch was anderes in der Hand oder warum hat es dich in die Ausbildung getrieben?
Ja, also Real Talk, da ist das erste Podcast, wo ich das überhaupt erzähle. Also tatsächlich ist das ja immer so, dass man so gerade als Unternehmer sagt, naja, das war schon immer so der Weg und man musste das immer so machen und ich wusste immer, was ich wollte. Und auch in Künstlerbiografien ist das ja immer so. Tatsächlich ist der, wenn man den Lebenslauf anguckt, ist das sehr schwankend. Ne? Das hat halt immer den Hintergrund gehabt, dass es einfach auch eine Entwicklungsfrage ist, wenn man im gewissen Alter ist, dann hat man auch einfach manchmal andere Prioritäten, die man so setzt. Und dann kam eben auch einfach noch familiär dazu, dass man eben gemerkt hat, also eigentlich zwei Dinge. Familiär war halt die Unterstützung zwar immer da, aber irgendwie halt nie so, dass die Sichtweise darauf, dass das schon was Gescheites ist, mit dem man auch Geld verdienen kann. Wir sind, das ist das eine. Und dann ist das Regionale auch einfach noch der Punkt. Ne? Also wenn ich jetzt in Mannheim, wo die Popakademie ist, aufgewachsen wäre, dann wäre da wahrscheinlich auch mal ein Gespräch irgendwo von meinem Vater zu einem Dozenten dort gekommen, weil er sich dann gekümmert hätte, dass ich irgendwie ordentlichen Unterricht bekomme. Das haben die schon immer gemacht, aber ohne da jetzt einen meiner ehemaligen Lehrer hier im Podcast komisch darzustellen, aber klar, man hat, wenn man andere Türen öffnet, also wenn man hier Türen öffnet und da ist halt nicht die große Aussage dahinter, was sollen da Eltern anders machen, außer zu sagen, komm, mach mal so eine Ausbildung und mach das mal. Musik kannst du immer noch als Hobby machen. Und das war halt eben ein, zwei Mal in meinem Leben so, dass dann so ein Scheitern einfach auf dem Weg, dass man gesagt hat, okay, dann muss ich das wohl so machen. Und dann merkte ich ja teilweise selbst, dass die Projekte gescheitert sind und dann irgendwie die Größe einfach nie gekommen ist. Ne? Also dass man eben, viele Künstler sagen immer, woran merkt man das denn? Ich hatte vor kurzem ein Panel oder letztes Jahr ein Panel auf dem Reeperbahn-Festival und da hat mich ein Künstler gefragt, aus deiner Sichtweise, du arbeitest ja mit vielen Künstlern, woran merkt man denn den Durchbruch? Und da konnte ich eigentlich nur entgegnen, den merkst du eigentlich erst dann, wenn es schon zu spät ist, also wenn du gar nicht mehr aufhalten kannst, weil man immer, glaube ich, gerade in der Kunst eigentlich gar nicht so sehr am Durchbruch arbeitet und das so kontrolliert, so statistisch und so, ne? Also als Unternehmer weiß ich, okay, wenn das Finanzamt sich nicht mehr meldet, dann sieht es gut aus oder dann habe ich meine Jahreszahlen. Als Künstler ist das ja eigentlich ein ganz anderer Prozess. Wir sprechen ja als Künstler gar nicht von einem Wirtschaftsjahr, sondern von einem Industrieprozess oder von einer Industrieroutine oder quasi von Album bis Tour sozusagen. Und dann geht es wieder von vorn los. Also es ist schwierig, den Faden quasi da beizubehalten und zu kontrollieren, wo stehe ich denn jetzt aktuell.
Tatsächlich war es ja bei dir aber so, dass du trotz diesem Umweg über die zwei Ausbildungen dann doch wieder der Musik treu geblieben bist. Du warst in verschiedenen Bands, du hast mit einer Band eine europaweite Tournee gespielt, du hast unter anderem mit dem Geiger David Garrett auf der Bühne gestanden und du bist ja auch Fernsehmusiker, das hast du eben schon selber gesagt.
Genau.
Lass mich mal ganz kurz nachfragen, du kannst Gitarre spielen, was noch für Instrumente?
Also mit Gitarre habe ich angefangen, mit 13, 14 Unterricht zu haben. Habe dann in den meisten Bands auch Songwriting mit der Gitarre gemacht. Mhm. Immer mit den Sängern oder Sängerinnen zusammen. Ich habe selber nie wirklich gesungen. Mein Solo-Projekt steht noch aus, das kommt aber. Mhm. Ist jetzt genügend Material gesammelt. Jetzt traue ich mich so langsam auch selbst ins Mikro zu treten. Bis dahin habe ich immer für die Künstler oder für die Sänger, die vorne standen, geschrieben. Und habe dann mir nach und nach quasi mehrere Instrumente beigebracht. Aktuell spiele ich noch in einer Coverband Bass. Und singe da auch Background, habe in der Jazzband Schlagzeug gespielt. Also ich spiele mehrere Instrumente tatsächlich. Ich habe mit Posaune jetzt letztes Jahr angefangen.
Okay.
Ich spiele tatsächlich mehrere Instrumente und schreibe auf fast allen davon Musik. Also einfach irgendwann aus der Not heraus, weil mir die Theorie dazu lange Zeit gefehlt hat. Mhm. Also ich habe ja nie in irgendeiner Art und Weise Musik studiert oder sowas, sondern ich habe immer mit studierten Musikern gearbeitet und darüber haben wir irgendwann gemerkt, dass die Sprache fehlt, sodass ich mir da auch eben dann nochmal Kompetenzen antrainiert habe und nochmal mich weitergebildet habe und jetzt selber ja unterrichte. Das war dann immer so ein Punkt. Also einige Instrumente und bei David Garrett, wo du das vorhin angesprochen hast, habe ich tatsächlich Klavier gespielt oder Flügel besser gesagt.
Okay, also keine Geige.
Nee, das hat er selber gespielt.
Das durfte er dann noch selber machen, ja.
Da wäre er beleidigt gewesen.
Gibt es auch ein Instrument, an dem du schon mal gescheitert bist, bei dem du versucht hast, es zu spielen und dann irgendwas gesagt, boah komm, ich lasse es jetzt.
Ja, da gibt es eine Menge. Also ich kriege eine kleine Story dazu wieder aus dem Privaten. Ich kriege jedes Jahr von meinen Eltern ein neues Instrument geschenkt zu Weihnachten. Mhm. Ich habe immer Geburtstag und Weihnachten ist bei mir quasi fast eins, weil das die Tage fast beieinander liegen. Deswegen kriege ich immer ein größeres Geschenk und das ist immer ein neues Instrument. Und ich habe auch schon Instrumente gehabt, die hier nur bei mir im Museum quasi stehen, wie ich es immer nenne. Wo ich auf jeden Fall immer noch dran scheitere, ist die Zither. Ich habe mal eine Zither bekommen vor ein paar Jahren. Mhm. So eine Volksmusikgeschichte.
Ist jetzt vielleicht doch nicht das Gängigste.
Ja, das ist nicht das Gängigste. Es ist total, es kommt aus dem Thüringer Wald von Herbert Roth oder von seiner Tochter oder so. Seine Tochter macht wohl noch Musik. Herbert Roth war zu DDR-Zeiten in diesem Volksmusikbereich eine Größe. Mhm. Und er hat, ich weiß nicht, das Rennsteiglied oder sowas hat er, glaube ich, gespielt. Egal, zu viel Ostromantik. Also ich habe da tatsächlich eine Zither bekommen und damit habe ich einmal Unterricht bei jemandem genommen und habe es dann sein lassen wieder. Die ganzen Instrumente stehen bei mir im Studio und die nehme ich eigentlich nur noch, um mal so Nuancen mit in Songs reinzubringen, wenn ich was aufnehme. Mhm. Aber das Spielen können, davon bin ich weit entfernt.
Dann lass uns mal, nachdem wir so ein bisschen geplänkert haben, nochmal zurück zum Traum der Musik gehen. Denn es gibt ja Millionen Menschen, die vom großen Durchbruch als MusikerInnen träumen. Die Castingshows sind voll, Jugendliche üben in den Gemeinschaftsräumen und Kellern, so wie du es ja auch gemacht hast, touren jahrelang durch Bars, kleine Konzertclubs. Und die allermeisten Menschen, die haben ja neben der Musik noch einen, ich sag mal, richtigen Job. Also nur sehr wenige schaffen den Durchbruch tatsächlich, also können davon wirklich leben. Ist das Scheitern in der Musikbranche also deutlich normaler als der Erfolg, so gemessen an den Leuten, die daran arbeiten und an denen, die es tatsächlich schaffen?
Also was heißt normaler? Also wir brauchen nicht darüber zu reden, dass es auch Musiker gibt, die Geld verdienen mit Musik.
Mhm, klar.
Und die das auch, oder wo die Leute, die dahinter stehen, zumindest Geld verdienen. Der Künstler selbst oder zumindest die Erfahrung ist halt die, dass das Geld immer erst am Schluss kommt. Also dass wirklich der erste Anspruch eigentlich ist, ich will raus. Mhm. Es gibt halt auch so aus musikwissenschaftlicher Sicht gibt es so die Theorie, dass viele der Künstler, die tatsächlich erfolgreich irgendwann geworden sind, selber auch nicht ihre Zahlen auf dem Konto kennen teilweise. Und dass die frühkindlich eigentlich immer die Herausforderung hatten, dass sie eine Sprache sprechen, bei dem sie was suchen. Also Veröffentlichung ist für diesen Künstlertyp, der da wissenschaftlich betrachtet wurde, immer eine Sache von, ich rufe etwas raus und möchte gerne ein Feedback haben oder jemanden finden, der die ähnliche Sprache spricht. Weil ich in meiner Sozialisation habe ich diese Sprache irgendwie nicht so richtig im Freundeskreis oder in der Familie sprechen können. Das heißt, das ist erstmal der Ursprungsanreiz, vielleicht psychologisch teilweise, der dann rausgeht. Also etwas teilen, was hoffentlich Gehör bekommt. Mhm. Und das Scheitern ist, glaube ich, in erster Linie gar nicht so sehr im Musiker, also in der Überlegung, was mache ich da jetzt gerade in dem Moment? Also von daher ist es eigentlich sehr, sehr naiv teilweise und sehr, sehr jungfräulich, wenn man halt irgendwie sich nach draußen traut. Ich bin da auch immer wieder erstaunt. Wir haben viele Künstler, die wirklich sehr sensible und therapeutische Ansätze tatsächlich in ihren Songs verarbeiten, dass die dann einfach so damit nach draußen gehen. Aber die sagen, wir können es nicht anders. Wir müssen das machen. Und klar, das Scheitern ist damit immer in Verbindung. Aber die Frage nach, suche ich mir deswegen jetzt einen Job, weil ich das weiß, dass es theoretisch nicht funktionieren könnte, das muss man immer ganz, ganz individuell betrachten. Wir haben KünstlerInnen, wo ich knallhart sage, du bist so gut, dir fehlt vielleicht noch ein bisschen wirtschaftliches und effizientes Arbeiten. Mhm. Aber dieser Job, du bist eigentlich schon Berufsmusiker. Du verdienst nur noch kein Geld damit. Und da gibt es Stellschrauben. Also du solltest ganz, ganz schnell aufhören, in dem Callcenter zu arbeiten, das sich 40 Stunden einfängt, weil deine Kraft ist woanders besser aufgehoben. Du kannst anderen Leuten viel besser helfen, wenn du das machst, was du liebst. So.
Ja. Das ist ja auch tatsächlich genau das, was ihr bei Mittelgrün Reisen macht. Denn dort wollt ihr anderen MusikerInnen dabei helfen, mit ihrer Musik erfolgreich zu sein. Und das heißt, du hast ja diese ganzen Erfahrungen, die du schon im Management gemacht hast. Du hast ja gesagt, du hast sehr früh schon mit Management und mit Verträgen und mit Organisieren angefangen.
Genau, die eigenen Projekte, ja.
Genau, und hattest ja auch mehrere Scheitermomente. Wir haben ja schon über einige gesprochen. Was genau macht ihr bei Mittelgrün Reisen? Du nimmst deine Erfahrungen und gibst die weiter, aber wie konkret?
Genau, also erstmal Mittelgrün ist ja ein Wort, was aus Mittelthüringen entsteht, teilweise auch eben aus dem grünen Ansatz. Wir sind ein nachhaltiges Unternehmen, sind sogar zertifiziert als nachhaltiges Unternehmen. Aber es ist so, dass der Ansatz bei Mittelgrün immer eigentlich ein grüner war und auch die Mitte zu finden, daher kommt das Mittel. Und die Reisen ist eine Metapher für die Entwicklung. Also Reisen ist immer eine Entwicklung. Und das ist auch der Punkt, den wir im sogenannten Artist Mentoring, das kann man jetzt als ein Geschäftsfeld quasi betrachten bei Mittelgrün Reisen. Das Artist Mentoring ist ein Programm, was wir entwickelt haben, was nicht so unähnlich ist zu vielen anderen Ansätzen in der Unternehmensberatung. Ne? Nur, dass wir eben sehr, sehr viele Mental Health Themen drin haben, sehr, sehr viele Themen der effizienten Arbeit, vielleicht gar nicht mal so viele wirtschaftliche Themen, das kommt dann irgendwann später. Wir setzen eigentlich immer den Fokus auf das Fundament, dass das erstmal da ist, dass eben auch klar ist, was möchte ich selbst als Künstler überhaupt, was fehlt mir noch, und danach richten wir dann quasi diese Route auf dieser Reise ein und beschäftigen uns dann mit ganz, ganz vielen Themen. Also im Prinzip da, wo Lücken entstehen, da, wo wir selbst helfen können, helfen wir im Rahmen dieser 6 Monate meistens. Und da, wo Lücken sind, die wir nicht füllen können, haben wir halt ein Netzwerk. Und das ist dann eben aus Branchengrößen oder aus Menschen, die schon in der Branche arbeiten, die speziell mit dem Thema sich dann auskennen. Also sowas, mittlerweile können wir an vielen Ecken erstmal weiterhelfen, aber sowas wie zum Beispiel Urheberrechtsberatung oder wie prüfe ich eine ordentliche GEMA-Abrechnung beispielsweise. Das sind so Sachen, wo wir dann eben Experten haben, die wir dann mit ins Boot holen.
Das heißt aber, ihr seid kein klassisches Musikmanagement.
Naja, meine ehemalige Kollegin Lena hat immer gesagt, mit der ich das gegründet habe, die hat immer gesagt, wir sind so eine Alternative für ein Management. Also wenn man die Musikbranche herkömmlich betrachtet, ist ja im Prinzip, die drei großen sind immer Management, Label und Booking, vielleicht noch Distribution und Verlag zu nennen. Und wenn man jetzt diese Player dann betrachtet, an die man ja sowieso als Künstler sehr, sehr schwer erstmal rankommt, bis die einen unter Vertrag nehmen oder da weiterhelfen. Und selbst wenn, ist es auch immer ein finanzielles Thema, dann ist das im Prinzip eine Alternative zu diesen herkömmlichen Wegen in der Branche. Ich persönlich bin der Meinung, dass die sowieso nicht mehr so existiert, wie sie da vielleicht im Lehrbuch steht. Ich lerne auch viel von unseren Künstlern, die einfach sagen, wir wollen ganz, ganz viel alleine machen und wir sehen das auch als Beruf. Nicht nur im Proberaum zu stehen, sondern auch zu wissen, wie werde ich Unternehmer im Prinzip? Wie gehe ich in die Unternehmung rein? Was macht mich zum Selbstständigen in dem Sinne?
Das heißt, das ist quasi so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, um MusikerInnen auf das Business vorzubereiten, sie auf das eventuelle Scheitern vorzubereiten, sie darauf vorzubereiten, für sich selber einzustehen. Also ich stelle mir das ja so vor, also gerade wenn man ein junger Musiker oder eine junge Musikerin ist, dann ist das ja ein unfassbares Ungleichgewicht auch zu den Labeln und so. Also da hat man ja sehr, sehr wenig Macht auch als Musiker oder Musikerin. Ist das auch eine Lücke, die erfüllt, dass ihr sagt, wir helfen den Leuten und erklären ihnen, wie sie auch in solche Verhandlungen gehen, damit sie erfolgreich und vor allem eben auch finanziell erfolgreich sein können?
Genau. Also wenn man das so sieht und der Artist kommt und sagt, er braucht ein Management, er möchte sich um viele Dinge dann später nicht mehr kümmern, dann ist das immer ein Punkt, den man verstehen kann. Mhm. Dafür muss man halt wissen, dass diese Erstaufladung, sag ich mal, also diese Grundladung des Akkus erstmal vorhanden sein muss. Das heißt, sowohl wirtschaftlich muss erkennbar sein, dass das Management auch einen profitablen Vorteil aus dir hat. Das ist ganz logisch. Da würde ja keiner in ein Projekt reinarbeiten, wo er weiß, da ist keine Verlässlichkeit dahinter oder es ist auch nicht interessant. Wir haben damals auch keinen in dem Label, wo ich war, auch niemanden unter Vertrag genommen, wo wir nicht zumindest gemerkt haben, dass die ersten Gespräche schon zuverlässig liefen. Also es sind so Grundpfeiler, ne? Zuverlässigkeit, Effizienz, wie habe ich mich schon selbst gemanagt, wie kann ich irgendwie, wie ist das Mindset aufgebaut? Sowas ist das, wo wir drauf achten. Weil mit viel mehr kannst du halt als Artist nicht großartig punkten. Die Managements haben alle ihre Künstler. Da wird, also früher hat man ja immer so dieses 10-9-Prinzip gehabt, also 10 Künstler kaufe ich ein. Einer davon muss erfolgreich sein, um die restlichen 9 zu finanzieren. Weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem groß. Keiner hat mehr das große Geld, um jetzt viele Künstlerkarrieren erstmal aufzubauen. Das heißt, wenn der Künstler selber schon viel umsetzt, dann ist das immer attraktiver. Und dann ist die Frage, wo ist jetzt der Zusammenhang? Also wie kann dann Management noch helfen? Das ist nämlich die Frage, die wir den Künstlern eher beibringen, weil diese Bittstellung ganz oft eher im Mindset drin ist. Also ich muss das Management jetzt überzeugen, aber Fakt ist, es ist halt einfach ein Sparringpartner. Also man ist halt auf gleicher Ebene und will zusammen das Projekt nach vorne bringen. Und so muss man halt auch in Verhandlungen reingehen.
Wir sind ja hier im Flopcast und du sagst ja auch selber, dass so eine MusikerInnenkarriere auch einfach sehr, sehr viele unterschiedliche potenzielle Scheitermomente hat. Wie bereitet ihr denn die Musikerinnen und Musiker in eurem Mentoring-Programm darauf vor?
Da habe ich ein ganz schönes Wort, was ich mir letztens selbst überlegt habe. Nachhaltiger Pessimismus. Also damit ist einfach gemeint, dass wir ich gehe mal nur noch mal wieder kurz zurück. Also das, was ich früher ja schon immer ganz gut konnte oder was uns auch bei der Europatour damals oder bei den europaweiten Konzerten auch immer geholfen hat, weil da natürlich noch ganz andere Dinge passiert sind, als jetzt nur im Jugendclub zu spielen, war immer, dass ich vorausschauend schon mal Fragen gestellt habe. Also dass ich alle Prinzipien, die eventuell passieren können, alle Probleme, die auftreten können, schon im Vorfeld mal angesprochen habe. Das heißt nicht, dass da immer alles glatt gelaufen ist oder so, aber das heißt, dass uns viele, viele, viele Punkte erspart geblieben sind, weil man dann in dem Moment nicht auf der Autobahn steht und plötzlich nicht mehr weiterkommt. Mhm. Ja, also als Metapher jetzt mal zu sehen. Und das ist dieser nachhaltige Pessimismus, den wir haben, zu anfangen, Fragen zu stellen, die sich keiner stellt und abzuklären, ob dafür schon eine Lösung parat ist in der Zukunft. Und das ist auch übrigens Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt nicht immer nur grün zu denken und ich muss jetzt bei jedem Ticket irgendwie 5 Euro an Baumgebühr mit abdrücken oder so. Das kann man machen, aber mit Nachhaltigkeit muss man immer als 3-Säulen-Modell verstehen. Ökologisch, ökonomisch, sozial. Und diese 3 Bereiche sind im Prinzip auch immer noch heute das wichtigste Basement, was wir mit unseren Künstlern haben. Das heißt also, wir kümmern uns darum, dass das Fundament im Sozialen besteht, also quasi in Zusammenarbeit mit dem Produzenten, mit dem Team, aber auch innerhalb der Band. Das ist immer der größte Hebel, den man machen kann. Dass es ökologisch natürlich auch funktioniert. Wir raten keiner Band, dass sie mit mehr als einem Auto, wenn nicht sogar, wenn es möglich ist, mit dem Zug touren können. Und ökonomisch natürlich ganz klar, wenn ich an der falschen Stelle viel Geld ausgebe, dann fehlt es mehr an anderen.
Also im Grunde prepare for the worst, hope for the best.
Genau.
Und wie macht ihr das denn? Also als Mittelgrün reisen, ihr wollt ja sicherlich auch verhindern, dass ihr nochmal scheitert mit diesem Projekt. Also wie könnt ihr euch denn davor wappnen? Also wie verdient ihr denn dann auch Geld, um das Ganze nachhaltig zu machen und auch weitere Generationen an MusikerInnen zu unterstützen?
Ja, also das, was natürlich, ich hatte es vorhin schon angerissen, dass das Artist Mentoring eines der Geschäftsfelder ist. Und das ist im Prinzip wir haben noch mehrere Einnahmequellen und auch noch mehrere Projekte, die immer so ein bisschen zeitlich voneinander unterschiedlich sind. Aktuell sind wir mit der Mittelgrüncon, das ist eine Musikbusiness-Convention, die wir ins Leben gerufen haben vor 2 Jahren, die in Erfurt und in Thüringen immer stattfindet. Da sind wir gerade eher so als Projektleitung der ganzen Veranstaltung. Da wird natürlich durch eine Förderung auch Budget übrig, was man dann eben quasi für die Firma nutzen können. Dann gibt es natürlich auch noch herkömmliche Wege, die wir nutzen. Das heißt, man kann bei uns auch die Distribution mit buchen. Das heißt, wir haben einen Distributionsweg und können dann eben auch Veröffentlichungen mit den Künstlern machen und da eben Anteile an den Streaming-Einnahmen. Kleine Anteile, aber sind trotzdem Anteile. Und noch ganz viele andere Workshops geben wir natürlich auch noch, Vorträge auf anderen Conventions, Messen. Und im Prinzip habe ich da eigentlich schon draus gelernt, weil das ist auch mein Lebensweg seit der Zeit, ja eigentlich schon seit der Zeit, wo ich damals mit der Band europaweit unterwegs war, dass ich einfach mehrere Einnahmequellen hatte. Ne? Das ist einfach über Songwriting, Tantiemen, Geld verdiene, über Unterrichten. Wir als Mittelgrün vermieten auch noch Proberäume. Das heißt, wir haben so mehrere Punkte und sichern uns damit quasi ab. Dazu muss man aber auch dazu sagen, dass das nicht unbedingt ein Tipp ist, weil man kann sich auch verlieren in den verschiedenen Bereichen. Und die Eigeneffizienz und Effektivität, die ist immer ganz groß geschrieben. Also die Kräfte bündeln.
Ja, dann lass uns doch vielleicht nochmal über euer Kernprojekt sprechen, nämlich das Mentoring. Das ist ja nicht für jeden was. Also ihr habt mal, ich nenne das mal Mindestanforderungen und Maximalanforderungen. Welche sind das denn?
Ja, also die Mindestanforderung ist natürlich erstmal, dass er künstlerisch aktiv ist. Er sollte also...
Das heißt, man muss schon Musik machen wollen, um einen Musiker in ein Coaching zu machen?
Genau, also wir hatten mal ein Erstgespräch mit jemandem, der gesagt hat, er hat jetzt sein erstes Schlagzeug bekommen und er möchte das gleich richtig angehen und wir sollen ihn innerhalb von einem Jahr groß machen.
Okay.
Und da war einfach das Mindset, die Vorstellung sehr groß, aber da war ja noch nichts passiert. Also da kann man halt auch keine Prognosen abgeben, welcher Weg der richtige ist, wenn im Prinzip noch nichts passiert ist. Mhm. Also so ein bisschen vorangegangen sollte man sein. Das heißt, das Minimum ist schon, dass er auch aktiv ist im Musikbereich oder im Kunstbereich. Tatsächlich mag ich es, also das ist jetzt keine Bedingung, aber im Minimum mag ich es eigentlich ganz gern, wenn davor schon mal sowas wie so ein kleines Scheitern passiert ist. Also eine kleine Entwicklung, so ein kleiner Hebel. Ich glaube auch, die meisten kommen erst auf uns, wenn da tatsächlich auch schon mal so der erste Dreck gefressen wurde, um das vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und das Maximum ist im Grunde eigentlich Open End, aber erfahrungsgemäß kann man eigentlich sagen, jeder, der schon diese infrastrukturellen Sachen hat, also der schon eben bei einem größeren Management ist, eine Booking-Agentur hat, das schließt sich dann eigentlich dann an der Stelle aus, weil die natürlich dann vermeintlich glauben oder vermeintlich denken, dass alles schon geregelt ist. Mhm. Also die größeren Bands und die größeren Künstler sind dann in der Regel ja auch schon wirtschaftlich halbwegs selbstständig und die kommen dann höchstens für so Projektarbeit mal zu uns, also wenn es jetzt um spezifische Geschichten geht. Das, was ein Management zum Beispiel nicht liefern kann.
Mhm. Du hast ja gesagt, so eine Mindestanforderung ist zumindest, dass schon mal ein bisschen was vorher gemacht wurde. Ich kann mir aber vorstellen, es wäre doch nochmal so eine ganz besondere Herausforderung. So ein Mitte 50, Familienvater, hat sich gerade Gitarre spielen beigebracht, den irgendwie groß rauszubringen, oder? Wäre das nicht so der nächste Schritt?
Nee. Finde ich jetzt nicht so spannend, weil, naja, das ist halt der Punkt. Es gibt Lebensumstände, die sind halt irgendwo. Die sind halt einfach so wie man auch jetzt nicht sagen kann, es ist blödes Spotify und so. Spotify beherrscht nun mal, was den Streamingdienst angeht oder den Streamingmarkt angeht, beherrschen die das halt nun mal. Also man kann sich immer gegen alles sträuben, aber Fakt ist, man muss es irgendwie nutzen. So, das ist dasselbe wie mit TikTok bei jüngeren Zielgruppen. Man kann sagen, die bösen Chinesen, aber man muss die Dinge nehmen, die halt nun mal da sind. Und ich glaube, dass in einem gewissen Alter oder einer gewissen Lebensumstände, wenn eine Familie da ist, wenn dann auch ein Haus abzubezahlen ist. Also wir haben so einen Künstler tatsächlich, das ist zwar nicht 50, aber mit dem arbeiten wir auch seit längerer Zeit und machen aber nur spezifisch Management-Sachen. Der hat, weiß ich nicht, 4 Millionen Klicks auf YouTube. Und ist einer der größten deutschen, soweit ich weiß, Komponisten, der hauptsächlich so Cover-Geschichten macht. Also so meistens, wenn Filme irgendwie rauskommen, auch Filmmusik macht. Für einen Amazon Prime-Film haben wir jetzt einen größeren Deal für ihn rausgeholt und haben da halt Lizenzvertretung gemacht. Aber der hat ein Haus abzubezahlen, der hat ein Kind, das kommt jetzt in die Schule, der hat noch einen anderen Job und mit ihm über Dinge zu sprechen, wie er nur noch das machen kann, was er jetzt schon Geld erwirtschaftet, das ist wie mit dem ADAC übers Bahnfahren zu diskutieren. Also das sind einfach zwei verschiedene Lebensumstände, die da zusammenkommen, wo der eine halt sagt, ich habe doch aber das, was ich jetzt habe und das war auch immer verlässlich. Was soll ich da große für Träume verkaufen?
Dann möchte ich von dir zu allerletzt noch wissen, du kennst ja jetzt die ganz unterschiedlichen Seiten der Musikbranche. Du hast schon selber auf der Bühne gestanden, bist getourt, jetzt bist du vor allem auch im Hintergrund aktiv. Was gefällt dir besser, die Bühne oder hinter der Bühne?
Das kommt immer auf die Bühne drauf an. Also beim Fernsehen war hinter der Bühne oftmals spannender, muss ich sagen, ohne da jetzt David Garrett so nahe zu treten. Aber das, was auf der Bühne stattfindet, ist ja in der Regel eigentlich Playback und ein bisschen... Also ich habe auch richtige Musik gemacht, wenig, aber meistens ist das ja Playback und man sieht einfach nur gut aus und hat dann ein tolles Instrument in der Hand. Muss natürlich sich trotzdem bei Close-Ups, also das sind quasi Kamerafahrten, die auf Finger oder auf Mund oder sowas, je nachdem, was man macht, geht. Da muss man natürlich Regieanweisungen wahrnehmen und die auch vorher üben. Aber da war es tatsächlich hinter der Bühne oftmals spannender, wenn man da eben im Catering mit dem Management von den großen Leuten sitzt und Dinge besprechen kann und rausfindet. Und in dem Bereich, den ich jetzt gerade noch auf der Bühne mache, also im Coverbereich beispielsweise, bin ich ganz ehrlich, das können auch ruhig meine Bandleute hören, wenn sie den Podcast hören. Natürlich macht mir das jetzt nicht so einen Riesenspaß, da irgendwie Odi, 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 Odi zu singen. Und da im Kirmeszelt die Betrunkenen zu bespaßen, ist einfach so. Das ist natürlich nicht das Riesending, wo ich jetzt drinnen aufgehe. Es gibt welche, die da drinnen mehr aufgehen als ich, da bin ich ganz ehrlich. Aber für mich ist das in dem Moment halt auch, man macht sich den Abend schön, man macht sich's mit den Leuten schön, die auf der Bühne mit sind. Ich habe auch Bands gehabt, wo das eben nicht so war. Also wenn es freundschaftlich läuft, ist das immer, da kann man quasi den Anlass quasi vergessen. Meine eigene Musik, also wenn ich wieder selber eigene Musik mache, dann wird das quasi die Erfüllung sein, bin ich mir sicher, weil das ist dann auf der Bühne das, was ich auch aussagen möchte.
Das sagt Erik Lubadel. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch für die Einladung. War sehr interessant, über mich selbst zu sprechen.
Erik Lubadel hat gelernt, mit dem Scheitern umzugehen. Heute hilft er anderen MusikerInnen dabei, sich ebenfalls auf das potenzielle Scheitern vorzubereiten. Sein Motto dabei: Prepare for the worst, hope for the best. Sein Weg zeigt, dass Scheitern nicht immer riesig sein muss, dass nicht alles immer komplett zusammenbrechen muss. Auch die kleinen Scheitermomente im Leben können uns formen und uns einen Anstoß in eine neue Richtung geben. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ziegert und Joanna Voss in der Redaktion. Produziert hat das Audio Stanley Baldauf. Ich bin Rabea Schlotz. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Der Flopcast. Wenn Scheitern zu neuen Träumen führt. Euer Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. In Kooperation mit Lexware.